Liebe Freunde, in Krisenzeiten fragen sich viele Menschen, wo ist Gott? Warum lässt Gott es zu? Und gerade auch in dieser Zeit der sogenannten Corona-Krise, die die ganze Welt umfasst hat, ist es auch für viele Menschen ein großes Problem. Warum greift Gott nicht ein? Warum tut er scheinbar nichts? Ich möchte mit euch einen Text lesen. Ein Ostertext. Jesus hat sich ja 40 Tage nach Ostern mit seinen Freunden getroffen und deswegen passt das ganz gut. Wir sind ja noch in der Osterzeit. Ein Text, der deutlich macht, dass es Not gibt unter der Zulassung Gottes, aber dass auch deutlich wird, wie er, unser Herr Jesus, sich gerade Menschen in Not zuwendet und sich kümmert. Ich lese Johannes 21, 1 bis 13. Danach offenbarte sich Jesus abermals den Jüngern am See Tiberias. Er offenbarte sich aber so. Es waren beieinander Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und Nathanael aus Kana in Galiläa und die Söhne des Zebedäus und zwei anderer seiner Jünger. Spricht Simon zu ihm, ich will fischen gehen. Sie sprechen zu ihm, ach, so wollen wir mit dir gehen. Und sie gingen hinaus, stiegen in das Boot, und in dieser Nacht fingen sie nichts. Als es aber schon Morgen ward, stand Jesus am Ufer. Aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Spricht Jesus zu ihnen, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm, nein. Er aber sprach zu ihnen, werft das Netz aus zur Rechten des Bootes, so werdet ihr finden. Und da warfen sie es aus und konnten es nicht mehr ziehen wegen der Menge der Fische. Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Petrus, es ist der Herr. Als Simon Petrus das hörte, dass es der Herr war, gürtete er sich das Obergewand um, denn er war nackt, und warf sich ins Wasser. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Boot, denn sie waren nicht fern vom Land. Nur etwa 200 Ellen, also 100 Meter, und zogen das Netz mit den Fischen. Als sie nun ans Land stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer und Fische darauf und Brot. Spricht Jesus zu ihnen, bringt von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Simon Petrus stieg hinein und zog das Netz an Land voller großer Fische, 153. Und obwohl es so viele waren, zerriss doch das Netz nicht. Spricht Jesus zu ihnen, kommt und haltet das Mahl. Niemand aber unter den Jüngern wagte ihn zu fragen, wer bist du, denn sie wussten, dass es der Herr war. Da kommt Jesus, nimmt das Brot und gibt es ihnen, desgleichen auch die Fische. In dieser Geschichte wird etwas von der Fürsorge unseres Gottes oder der Fürsorge des Auferstandenen deutlich. Jesus kümmert sich. Wir müssen etwas tun, sagt Petrus. So kann es nicht weitergehen. Wir sitzen hier nur rum. Irgendwann kommen sie noch und holen uns auch. Ich gehe fischen. Das heißt, ich gehe heim nach Galiläa. Im judäischen Bergland gab es ja nichts zu fischen. Dort zu Hause liegt mein Boot am Ufer verteut. Dort bin ich sicher vor den Schergen der hohen Priester und vor den Soldaten des Pilatus. Dort habe ich mein Auskommen. Da weiß ich, was ich zu tun habe. Schließlich habe ich meinen Beruf. Gelernt ist gelernt. Ich fange nochmals von vorn an. Ja, das ist eine Situation, die es immer wieder gibt, auch bei Christen, dass man an Grenzen kommt und nicht mehr weiter weiß und die Flucht antritt. Die anderen sechs schließen sich Petrus an, Thomas und seine Freunde Johannes und Jakobus. Auch sie sind hungrig, müde, verwirrt, durcheinander, überfordert von den sich überschlagenden Ereignissen. Und auch sie waren überzeugt, es hilft nichts, länger rumsitzen, auf bessere Zeiten zu warten. Wir müssen etwas tun. Kennen wir ähnliche Situationen? Wir haben Probleme mit unseren Kindern, Schwierigkeiten am Arbeitsplatz, vielleicht den Eindruck, die Botschaft von Jesus Christus, seiner Auferstehung und der Kraft neuen Lebens ist wahr, aber sie greift nicht mehr in unserem Leben. Irgendwie in meiner Situation passt sie nicht. Alles so weit weg, aber die Probleme so nah, so erschreckend nah, dass sie mich aufzufressen drohen. Und dann packt man die Probleme an, frisst sich förmlich in sie hinein, versucht das Gespräch mit den Lehrern, den Kindern, mit dem Chef, mit den Kollegen, aber je mehr man anpackt, desto mehr scheint schief zu gehen. Wie war das bei den Jüngern? Ja, sie packen an. Sie wandern zurück nach Galiläa, das Boot wird aus dem Schuppen geholt, stadtklar gemacht und dann rudern sie hinaus in die sternklare Nacht. Befreit atmen sie auf, endlich etwas tun, wieder die Muskeln spielen lassen, sich selbst spüren und wissen, hierher kommen sie nicht, hier holt uns keiner, hier sind wir sicher. Und die ganze Nacht versuchen sie ihr Glück. Werfen die Netze aus, warten, holen ein, nichts. Und wieder nichts. Sie rudern ein Stück weiter, probieren neu ihr Glück, nichts. Und noch ein Kilometer weiter, wieder nichts. Kein Fisch im Netz, nur Algen. Sie sind müde, total übernächtigt, hungrig und absolut frustriert. Müde, hungrige, frustrierte Männer sind ungenießbar. Und so fahren sie zum Ufer, keiner redet, jeder frisst seinen Groll in sich hinein. Vielleicht sind sie sogar ärgerlich auf den Petrus. Der ist an allem schuld, der hatte die Idee. Oh, wie gut kennen wir diesen Frust, den wir gern auf andere abladen. Und nun kommt eine Zäsur. In der Morgendämmerung sehen sie eine Gestalt am Ufer. Jesus steht am Ufer. Die Nacht weicht dem Tag. Man kann wieder sehen, klarer erkennen, aber sie sind so übermüdet, vielleicht auch so angefressen, dass sie ihn offensichtlich nicht erkennen. Und wie reagiert Jesus? Macht er ihnen Vorhaltungen? Was tut ihr überhaupt hier? Habt ihr meinen Auftrag vergessen? Schämt euch? Nichts von alledem. Kein erhobener Zeigefinger. Voll Besorgnis, voll Mitgefühl mit den müden, erschöpften Männern fragt er, Kinder, erwachsene Männer, spricht er an, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Ja, Jesus kümmert sich. Ihm sind seine Leute nicht gleichgültig. Ihre Not berührt ihn nach wie vor. Die Not seiner Leute geht unserem Gott zu Herzen. Das sehen wir hier an Jesus. Denn in Jesus begegnet uns ja der Auferstandene, Gott selbst. Und auch als der Auferstandene ist er nicht weit weg. Er thront nicht wie ein Buddha über den Wolken, jeder menschliche Not entrückt. In Hebräer 4, Vers 15 lesen wir, wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte Mitleid haben mit unserer Schwachheit. Mitleiden mit unserer Schwachheit. Und in Römer 8, Vers 34 steht, Christus ist auferweckt und vertritt uns zur Rechten Gottes. Der Auferstandene bleibt dieser Welt zugewandt. Er ist ihr nicht entrückt, auch heute nicht. Er hat ein offenes Ohr für die Nöte seiner Kinder. Und er ist mit universaler Macht ausgestattet und wendet sie ihnen zu. Ich möchte eine Geschichte erzählen, die sich vor etwa 200 Jahren zugetragen hat. In Korntal bei Stuttgart durften Christen eine eigene Stadt gründen, wo sie ihren Glauben leben konnten. Und gleich am Anfang haben sie sofort auch ein Kinderheim gebaut für Waisenkinder, um Kinder in Not, und es gab viele in dieser Zeit der napoleonischen Kriege, aufzunehmen. Der Rektor Hoffmann war ein tiefgläubiger Mann. Eines Tages war nichts mehr im Haus. Seine Mitarbeiter kamen zu ihm besorgt und bitten um Geld für Nahrungsmittel. Er hat nichts zu geben und dennoch bleibt er fröhlich. Sie wundern sich, wie kann er so ruhig sein, wenn kein Geld im Haus ist, ein Haus voller hungriger Kinder, Mäuler, die wir nicht satt bekommen können. Er sagte nur zu ihnen, mein Herr weiß darum. Am Nachmittag rumpelte ein Bauernwagen von der Schwäbischen Alb voll beladen mit Getreide, Mehl, Schinken, Butter und Fett und vielen anderen Dingen in den Hof. Bauern, die von den Christen gehört hatten, hatten gesammelt und hatten einen Wagen beladen, 80 oder 100 Kilometer entfernt und fuhren da über mehrere Tage hinweg. Obwohl sie nichts voneinander wussten, Gott hat zur rechten Zeit vorgesorgt. Manche denken, ja, das sind alte Geschichten, was soll das heute? Die Gegenfrage, die ich mir erlauben darf, ist unser Gott ein anderer geworden im 21. Jahrhundert? Ist er nicht dasselbe wie vor 150 oder 200 oder 2000 Jahren? Aber wir müssen unsere Not, unsere Hilfsbedürftigkeit erkennen, uns darzustellen und sie ihm nennen. Die Jünger auf die Frage, habt ihr nichts zu essen, sagten, nein, wir haben nichts, wir sind am Ende. Und wenn wir ganz ehrlich sind, geht es uns oft so. Gerade in dieser Krisenzeit können wir genauso sagen, wir haben nichts. Wir wissen dem nichts entgegenzusetzen. Aber gerade diese Erkenntnis, ich habe nichts, ist die Voraussetzung für Jesus zum Handeln. Ein alter Schriftausleger Gordon, ein Schotte, sagte, wenn wir arbeiten, dann arbeiten wir. Aber wenn wir beten, dann arbeitet Gott. Der zweite Gedanke, der mir in diesem Text wichtig geworden ist, ist, Jesus lädt ein zum Vertrauen. Die Jünger haben noch immer nicht erkannt, obwohl schon die Frage, das Mitgefühl alles auf ihn deutete. Aber Jesus ist für sie in Jerusalem, 2 bis 3 Tage Reisen weg. Der weiß doch nicht, wie es uns hier geht, wie wir uns fühlen. Dort haben wir ihn erlebt, seine Macht über den Tod erfahren, seine Gegenwart verspürt, aber hier geht es uns nicht manchmal ähnlich? Ja, in Korea wachsen Gemeinden, da sind Christen aktiv, in anderen Ländern tut Gott Wunder. Aber bei uns hier in der Steiermark, in Österreich, scheint sich nichts zu tun. Nun hätte Jesus sie an einen gedeckten Tisch bitten können, ans Kohlenfeuer mit köstlich frisch gebackenem Brot und gegrilltem Fisch, und sie hätten gestaunt und sich gefreut und wären dankbar gewesen, aber hätten sie gelernt zu glauben, wirklich ihm, dem Auferstandenen, bedingungslos zu vertrauen? Und so fordert er sie auf, werft die Netze rechts vom Boot. Bibelkenner wissen, das ist ja genau wie damals. Er führt sie zurück zu den Anfängen, ein sogenanntes Reset. In Lukas 5 die gleiche Situation. Frustrierte Männer, enttäuscht, müde, hungrig, mit blank liegenden Nerven, die ganze Nacht vergeblich gearbeitet. Damals hieß es, fahrt nochmal hinaus und werft euer Netz an der tiefsten Stelle aus. Damals taten sie es entgegen aller bisherigen Erfahrungen, allem Fischereiwissen und praktischem Verstand. Und sie füllten die Boote bis zum Rand mit zappelnden Fischen. Damals sagte Jesus, auf dein Wort hin, sagte Petrus, Entschuldigung, auf dein Wort hin. Trotz der Müdigkeit, dem Hunger, der Frustration tun sie es wieder. Nochmals werfen sie die Netze aus, wie damals, entgegen ihrer Erfahrung und allem Fischerei, Fachwissen und praktischem Verstand. Man fischte erfolgreich bei Nacht und nicht am Tag, übrigens bis heute. Und sie erleben dasselbe Wunder, ein Netz voller zappelnder Fische. Diesmal heißt es sogar ausdrücklich, lauter große Fische. Und Johannes zählt sogar noch nach, er will es genau wissen, so als wollte er sagen, 153, schwarz auf weiß, es lohnt sich. Wieder erleben sie, was Glauben heißt, Gott beim Wort nehmen. Und da dämmert es allen und Johannes ruft es als erster aus, es ist der Herr. Jesus ist hier, der Auferstandene ist da. Petrus wirft sich ins Wasser, schwimmt die kurze Strecke an Land, wartet zu Jesus. Er muss ihn als erster sehen. Er muss als erster sehen, ob es wirklich ist, sein Herr, der ihn damals am See berief. Er wollte ihn damals wegschicken. Geh von mir hinaus, ich bin ein sündiger Mensch. Und Jesus tat das Gegenteil. Er berief ihn zum Dienst. Sollte das noch gelten? Vielleicht neu gelten, nachdem er Jesus verleugnet hatte, schmählich im Stich gelassen hatte? Im Anschluss an diese Geschichte finden wir darauf eine wunderbare Antwort. Und dann sehen wir, wie Jesus versorgt. Sie sehen es staunend, alles ist gerichtet für ein herrliches Frühstück. Frisches Brot, gegrillte Fische, die Müdigkeit ist verflogen. Der Frust hat sich in Luft aufgelöst. Jesus ist da. Er lädt zu Tisch, er bricht das Brot, er dankt und gibt es ihnen, so wie früher, so wie immer. Und auch jetzt keine Vorwürfe wegen ihrer Ungeduld oder ihres mangelnden Vertrauens. Nein, nur Fürsorge, Einladung zum Essen, Freude an der Gemeinschaft miteinander. Es findet kein geistliches Programm, kein Worship-Service statt. Dennoch ist das Ganze zutiefst geistlich. Jesus führt sie ohne viel Worte zurück zum Anfang mit ihm, zum Beginn ihres Dienstes. Und so beginnt ein Neuanfang, geradezu überwältigender Neuanfang für alle. Und wieder erfahren sie, Vertrauen lohnt sich. Jesus ist nichts unmöglich. Muss Jesus auch mit uns, mit Einzelnen von uns, mit dir, mit mir zurück zum Anfang gehen? Damals, als es begann mit ihm, er möchte, dass auch bei uns, bei dir und mir das Vertrauen wächst. Erlaube ihm ein Reset und du wirst es nicht bereuen. Jesus versorgt, gib ihm deine Sorgen. Jesus, der Auferstandene, kümmert sich, gib ihm deine Bekümmernisse. Ich möchte es wiederholen. Jesus versorgt. Gib ihm deine Sorgen. Jesus kümmert sich. Gib ihm deine Bekümmernisse. Ich könnte manche Beispiele aus unserem Leben, unserer Familie erzählen. Sowohl in der Zeit in Japan als auch in Österreich. Aber ich möchte es jetzt an dieser Stelle nicht tun. Aber wir haben das immer wieder erlebt, wie unser Herr uns versorgt hat, wie er in Notlagen geholfen hat. Auf erstaunliche Weise. Aber ich merke auch, wie schnell ich in einer neuen Notlage vergesse, was er alles schon getan hat. Und so ist es wichtig, sich daran zu erinnern. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und aus den Sorgen ein Gebet machen in dem Wissen, dass er versorgt. Amen. Ja, ich möchte noch ein Gebet sprechen. Lieber Vater im Himmel, danke, dass du uns in Jesus Christus dein Gesicht zeigst, dass du uns zeigst, wer du bist, wie du bist. Danke, dass du dich kümmerst, dass die Not dieser Welt, die Not auch unseres Lebens an dir nicht vorübergehen. Und dass du antworten wirst zu deiner Zeit, auch in der jetzigen Krise. Wir bitten dich. Lass aber diese Krisenzeit doch dazu dienen, dass viele Menschen zur Umkehr finden, zum Fragen nach Gott, zum Fragen nach den letzten Dingen. Danke, Herr, und wir bitten dich für jeden Einzelnen, der jetzt zuhört, dass du ihr das Herz auftust, dass sie ganz neu dich suchen, dir vertrauen und ihre Sorgen, ihre Nöte auf dich werfen und ihre Schuld dir bekennen. Hab Dank dafür. Amen.